Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Between the Laces. Heute habe ich Patrick Naber von Adidas zu Gast. Tauchen entsprechend der Folge tief ein in die Adidas Laufschuhwelt. Sprechen über die Entwicklung in den letzten Jahren, was zeichnet Adidas Schuhe eigentlich aus und legen dann voll den Fokus auf die Adidas Adizero Modelle. Also die Laufschuhe, die für Geschwindigkeit stehen und natürlich auch in den letzten Jahren viele Rekorde gebrochen haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, herzlich willkommen, Patrick Naber von Adidas. Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben im Between the Laces Podcast, um vor allem mit dir über Adidas Schuhe zu sprechen. Also guten Morgen oder schon, gut, eher guten Mittag, kann man jetzt schon sagen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich auch, Jan.
Ja, Patrick, kurz zum Einstieg, stell dich doch mal kurz vor, was ist deine Rolle bei Adidas und was verbindet dich eigentlich mit Laufschuhen?
Ja, ich bin der Global Vice President für Produkt in Running. Das ist sowohl Footwear als auch Apparel. Also bin somit für die ganze Produktlinie verantwortlich bei Adidas. Running ist eins meiner Hobbys und ich bin, glaube ich, eine der glücklichen Menschen auf der Welt, die sagen können, wo denn ein Hobby halt zum Beruf geworden ist.
Ja, was läufst du so selber? Hast du so eine favorisierte Distanz oder Untergrund?
Ja, ich bin eher schwerer von der Seite, was so Läufe angeht. Deswegen ist so eher Halbmarathon beziehungsweise 10K meine Lieblingsdistanz. Ja. Ich werde mich auch später dieses Jahr im Hyrox mal versuchen.
Ah ja, der klassische Trend gerade. Genau. Überall. Ja, spannend. Und hast du auch so einen läuferischen Background?
Nein, ich bin eher so crossfunktional groß geworden, als Fußballspieler, Tennisspieler, irgendwann auf Rugby umgestiegen, dann bei Adidas gelandet und dann laufen war, also sagen wir mal, sowieso immer Bestandteil des Trainings. Und dann, seitdem ich bei Running bin, ist es, glaube ich, mein Hauptsport geworden.
Ja, sehr schön. Du hast ja gerade erwähnt schon gleich, dass du Schuhe und natürlich auch Textilien, alles was darum, was man zusammenfassen kann im Running-Bereich, bei dir liegt. Ich muss sagen, ich bin dieses Jahr sehr überrascht gewesen, wie Adidas sich in den Frühjahrsmarathons präsentiert hat. Also ich finde die Entwicklung sehr spannend, wo wir gleich drüber sprechen werden. Aber vor allem, erstmal ist es mir aufgefallen, dass es auch sehr sichtbar war von den Textilien her. Also gerade diese Adizero-Kollektion mit den roten Singlets, die waren überall vertreten. Und Glückwunsch dafür. Also danke. Das habe ich bei Adidas noch nie erlebt, dass so markant und auffällig unterwegs waren die Athleten.
Das war auch eine bewusste Entscheidung, für eine bestimmte Farbe zu stehen, auch im Kontrast. Die Streifen sind weiß, das Logo ist weiß. Wenn man näher tritt, dann sieht man auch, dass die Singlets so einen kleinen Print haben. Mhm. Das ist The Sound of Winning. Wir wollten auch noch so ein paar Details reintun, aber wir wollten auch wirklich von der Ferne sichtbar sein.
Ja, sehr gut. Ist auf jeden Fall gelungen. Fand ich sehr markant. Genau, wenn wir jetzt zurückschauen auf die letzten Jahre mit Adidas, hat sich sehr viel getan. Ich muss sagen, ist immer schwer, da eine genaue Zahl zu nennen, aber vor 4-5 Jahren war Adidas nicht mal so on top, würde ich sagen, in Sachen auch Performance. Und ich fand auch so im Daily Trainer Bereich eher so ein bisschen hinterher. Wir waren noch viel auf Boost fixiert und es hat sich jetzt sehr viel getan. Wie würdest du denn die letzten Jahre beschreiben, war Adidas? Ja. Was ist so in den Fokus gerückt und was waren so die Impulse eigentlich auch?
Ich glaube, so wie du gesagt hattest, wir hatten, ich glaube, wir sagen vor 10, 13 Jahre viel Glück, dass wir Boost auf den Markt gebracht haben. Damals war das halt als Technologie revolutionär, weil uns das von der ganzen alten EVA-Technologie sozusagen verabschiedet hat. Zum ersten Mal hatten wir einen anderen Schaum, der natürlich mehr Energie zurückgab, der mehr Cushioning gab. Leider hat sich Adidas in den darauffolgenden Jahren sozusagen 10 Jahre lang auf diese Technologie befestigt und vielleicht dann nicht mit den technologischen Entwicklungen, die im Bereich passierten, dann mitgehalten. Und das haben wir bewusst fokussiert, dann Anfang 2020, dann stärker ab 2021 dann vor Augen genommen. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Also unsere Footwear Range fokussiert sich auf größeren drei Bereichen. Das ist Adizero auf der einen Seite, alles was mit Wettbewerb zu tun hat. Dann haben wir Supernova, was für den täglichen Lauf dasteht. Und dann natürlich Ultra Boost, was jetzt noch die historische Franchise ist, die sich sozusagen auf Energy Return beziehungsweise auch einen gewissen Komfort-Aspekt fokussiert. Was wir angefangen haben zu machen, ist die Revolution von Adizero wieder zu starten. Und zwar, sagen wir 2017 hat Nike die Plated Carbon Shoes auf den Markt gebracht. Die haben wir dann erst 2020 gebracht mit dem Pro 1. Aber seitdem, würde ich sagen, sind wir marktführend geworden, was wenigstens auch die Technologie angeht, insbesondere jetzt mit dem Evo Pro. Und das war wirklich dank einer gezielten Arbeit, die wir auch mit Innovationen zusammen gemacht haben, was ein unterschiedlicher Bereich ist bei uns. Also sehr eng, sehr viel, sehr schnell mit denen zusammengearbeitet hat. Und dann sind wir, haben wir innerhalb von 4 Jahren die Distanz, die zum Beispiel eine Nike zu uns hatte, aufgeholt. Das hat sozusagen war der Kern, diesen Neustart bei Running. Und dann haben wir natürlich auch mit dem größeren Marktsegment des täglichen Lauf beschäftigt. Da haben wir Supernova auch wieder neu erfunden in 2024. Was wir gemacht haben, ist, wir haben, was wir aus Adizero gelernt hatten, dann für den täglichen Bereich umgewandelt, adaptiert, so dass es dann für den täglichen Lauf nutzbar war. Und jetzt fokussieren wir uns noch vermehrt auf Ultra Boost. Aber es war wirklich vom Athleten startend. Das war der Kern immer. Ich glaube, das ist in der Adidas Natur vom Athleten und dann diesen Fokuskreis auf mehr im täglichen Gebrauch erweitern.
Ja, ich muss auch sagen, die Supernova Kollektion, die ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre auf dem Markt mit dem Supernova Rise, ja, hat mich sehr überrascht. Also es war sehr erfrischend, am Fuß wieder einen Adidas Laufschuh zu bekommen, der jetzt nicht auf die noch eine Boost-Technologie setzt, sondern wirklich noch ein neues Laufgefühl gegeben hatte. Genau. Und was mir auch da aufgefallen, so was allgemein gerade so markant ist, finde ich auch bei den Passformen von Adidas Laufschuhen. Das ist nicht mehr so schmal und es ist, ich finde es aber auch spannend oder eindrucksvoll eher, wie man dann sich auf dem Markt dennoch jedes Jahr so als Marke, glaube ich, durchkämpfen muss, um dieses Image wegzubekommen, dass wir nur schmale Schuhe bauen. Also
ja, das dauert dann länger.
Ja. Und ja, spannend ist jetzt auch, dass du Ultra Boost erwähnst. Hätte man so das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen ausläuft, aber anscheinend liegt weiterhin im Fokus und bleibt fester Bestandteil, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Wenn wir uns sozusagen die drei großen Franchises bei uns anschauen, wie gesagt, Adizero, Supernova, Ultra Boost immer noch ein großer Teil unseres Geschäfts. Und ich rede nicht nur von Lifestyle, natürlich haben wir halt die älteren Versionen von Ultra Boost, die zum Beispiel auch von den Kollegen in Originals weitergebracht werden. Aber auch bei uns jetzt zum Beispiel mit dem Ultra Boost 5 war das Ziel immer noch, einen hervorragenden Laufschuh auf den Markt zu bringen. Ein anderes Gefühl als Supernova, ne? Und wohl wissend, dass es auch viele Konsumenten gibt, die einen sehr guten Laufschuh haben möchten, aber auch etwas, was sie auch für andere Momente des Tages oder ihres Lebens benutzen können. Und deswegen halt auch dieser starke Designfokus auf Ultra Boost, um einen jetzt nicht nur technischen Laufschuh darzustellen, sondern etwas, was man auch ja als sehr, sehr guten Laufschuh nutzen kann, aber auch für andere Aktivitäten.
Ja, und siehst du es allgemein so als wichtigen Fokus, sozusagen Laufschuhe anzubieten, die wirklich auch im Alltag funktionieren. Ja. Ich sag mal, du hast ja schon erwähnt mit Ultra Boost, das hat ja lange funktioniert. Das war ja auch wirklich eine Thematik, die sich vor allem auch im Sneaker-Bereich bewegt hat. Aber auch bei anderen Modellen ist das wirklich so ein wichtiger Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte.
Ich glaube schon. Ich glaube, Leute sind in der Laufbahn auf unterschiedlichen Levels. Ne? Es gibt wirklich die für das Laufen leben, andere, die vielleicht gerade damit anfangen und alles dazwischen. Deswegen gibt es auch viele Konsumenten, die vielleicht noch nicht so committed sind und sagen, es gibt jetzt einen Schuh, den ich nur für das Laufen benutze und das ist jetzt mein täglicher Lauf, den ich irgendwie dreimal die Woche mache für so und so viele Kilometer, sondern ja, ich möchte damit laufen gehen, aber ich möchte vielleicht auch in die Gym und ich weiß noch, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich so committed beim Laufen bin oder Laufen ist einfach nur ein Teil meiner Fitness Journey. Und daher nicht so einfach auf exklusive Laufen fokussiert sein möchten.
Ja, verstehe. Und das sieht man jetzt auch schon, wenn man jetzt dann rübergeht in die Adizero Kollektion mit dem Evo SL, der wird ja auch sehr vermarktet so als Mixed-Schuh, sage ich mal, obwohl er wirklich sehr performance-lastig ist, aber man sieht den ja auch, wie er released wurde bei vielen Sneaker-Shops. Ist auch sehr spannend, dass man sozusagen in diese Bereiche übergeht, wenn man in den Performance-Bereich kommt, ja.
Ja, beim Evo ist halt was, also sagen wir so, die Idee war ähnlich. Also bei uns ist es immer so, wir fangen davon von dem Prinzip an, dass wir auf jeden Fall den besten Laufschuh machen möchten, den es geht, auf einen bestimmten Preispunkt und für eine bestimmte Experience. Beim Evo SL hat sich dann auch festgestellt, dass durch, sagen wir, die sehr markante Design Language, die wir benutzt haben, dass auch besonders im Lifestyle, besonders im Fashion Bereich dann auch noch ein sehr positives Feedback bekommen hat.
Ja, glaube ich. Also finde den Schuh sehr gelungen, aber da kommen wir dann, glaube ich, später noch mal ein bisschen mehr darauf. Okay. Genau, lass uns doch jetzt gerne mal in den Hauptpunkt einsteigen. Adizero Line-Up, du hast es schon angesprochen, hat sich viel getan. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich die Auswahl von allen möglichen Marken und bin sehr, sehr gern mit den Adizero-Laufschuhen unterwegs. Und
Ich
würde auch, ja, es nicht, soll jetzt nicht als Werbung rüberkommen, aber es hat immer bei mir gut funktioniert. Ich bin das ja angetan. Ich glaube auch, die Hälfte meiner Wettkämpfe in den letzten Jahren war mindestens mit den drei Streifen am Schuh. Und da war ich sehr überzeugt davon, ja. Und daher, ja, haben wir natürlich auch bei uns auf dem Blog viele Schuhe mal getestet von Adidas, gerade Adizero. Und was uns natürlich da auffällt, dass das Adizero-Lineup, oder allgemein die Performance, das Performance-Lineup bei Adidas recht groß ist im Vergleich zu anderen Marken. Und wie kommt das, dass man doch in so einem überschaubareren Bereich, sage ich jetzt mal, so viele Modelle anbietet? Wie baut sich das zusammen?
Ja. Vielleicht erstmal zur Struktur. Also Adizero hat zwei Hauptbereiche. Einmal so reiner Wettbewerb und der andere ist so Training für Wettbewerb. Im ersten hat man natürlich den Evo, dann darunter jetzt den Pro 4. Und das sind als wirklich die Schuhe, die Produktlinie, die spezifisch für den Wettbewerb gedacht ist. Da kann man auch solche Schuhe wie zum Beispiel einen Takumi finden, was jetzt eher für kürzere Distanzen ist, also bis zu 10 Kilometer und dann weiterhin und auch noch unsere ganze Track and Field Range, also was wirklich für olympische Sportarten benutzt wird. Dann haben wir auch gemerkt, dass es auch noch eine Kategorie gibt, die zwischen diesem reinen Wettbewerb gibt und dem alltäglichen Lauf. Und da finden sich Modelle wie zum Beispiel ein Prime X, ein Boston und so weiter, weil es den Need für diese spezifischen Trainingseinheiten, so zum Beispiel Tempoeinheiten, Intervall, wofür man einen schnelleren Schuh als jetzt einen alltäglichen Schuh braucht. Und der Grund, oder sagen wir mal, das Ziel bei Adizero war immer, den Athleten die Möglichkeit zu geben, genau den passenden Schuh für eine bestimmte Trainingseinheit zu finden. Wenn man jetzt außerhalb der täglichen oder Long-Distance-Einheiten denkt. Daher hat sich das sozusagen im Laufe der Jahre, besonders der letzten 3, 4, so ergeben. Jetzt, wir möchten es nicht weiter erweitern, aber sozusagen die Hauptmodelle, die jetzt da sind, haben alle einen spezifischen Grund, verkaufen sich auch ziemlich gut, einige natürlich mehr, einige in kleineren Maßen, wenn es jetzt spezifischere Einheiten sind, aber alle mit positivem Feedback von der Konsumbasis.
Ja, klingt spannend und klingt auch sehr passend. Dennoch ist es halt sehr markant, dass es so viele Modelle gibt. Und denkst du manchmal, es ist auch schwierig für den Konsumenten da noch zu unterscheiden, so diesen richtigen Schuh für sich zu finden?
Wir versuchen das zu vereinfachen. Natürlich verlassen wir uns auch sehr auf der Hilfe von einem Spezialistenkanal. Bei denen hoffen wir und natürlich gehen wir davon aus, dass die Expertise da ist, den Konsumenten dann auch auf den richtigen Schuh zu führen.
Ja. Okay, dann lass uns doch vielleicht mal ein paar Modelle genauer anschauen, gerade um das nochmal darzustellen, was sind eigentlich so die Unterschiede. Ich habe natürlich alles hier vorbereitet. Ich habe den als Peak-Modell den Pro 4 dabei. Neues Modell verspricht ja noch mehr Geschwindigkeit, gerade neues Light 2 Pro und so weiter. Kannst du uns ein paar Key Facts davon nennen, was jetzt bei der neuesten Version überarbeitet habt?
Gerne. Im Vergleich zum Pro 3. Vielleicht mal von unten anfangend. Also wir haben jetzt nicht mehr eine volle Conti-Outsole, sondern das ist ein Mix von Light Traction und Conti. Light Traction ist eine Außensohle, die uns immer noch sehr, sehr viel Grip gibt, aber zu einem Bruchteil des Gewichts von einem Conti. Trotzdem haben wir noch Conti da behalten wollen, wo wir den meisten Grip beziehungsweise auch relativ viel Wear sehen, ne, von den Athleten. Wie du schon gesagt hast, es ist eine neue Formulierung von unserem Lightstrike Pro, was noch mehr Energie zurückgibt und noch mehr Cushioning als die vorherige. Was sich auch noch deutlich geändert hatte, und das ist etwas von dem, das wir von dem Pro Evo 1 gelernt haben, ist, wie die Form der Energy Rods da ist. Erstens hast du einen Rocker, der jetzt etwas mehr nach hinten versetzt ist, ne, 60%. Das heißt, dass der Schnur schneller sozusagen in die Kippe kommt und deswegen dich schneller nach vorne schleudert, sozusagen.
Ja,
Und
klingt
dadurch
gut.
halt auch ein bisschen aggressiver ist. Was auch noch anders ist, das Upper. Wir sind von einer Cella Mesh in einen Pro 3 auf Lightlock übergegangen, was leichter ist, aber auch komfortabler dadurch, dass sich die Mesh in einer Dimension stretchen lässt und natürlich halt während des Laufs, aber auch direkt beim Einsteigen dann viel komfortabler wird.
Ja,
Doch, dazu
darf
ist es
ich.
insgesamt 30 Gramm leichter im Vergleich zum Pro 3, ne, was jetzt 200 Gramm ist schon leicht jetzt, ja.
Ja, das habe ich direkt ganz viele Fragen direkt im Kopf. Aber fangen wir mit dem
Klar.
Gewicht an. Wie wichtig ist denn das, diese, also es gibt ja auf dem Markt zur Entwicklung 200 Gramm, möchte man seinen Top-Carbon-Laufschuh eigentlich hinbringen?
Ja.
Also wird das nicht offiziell formuliert, aber hört man, sieht man so ein bisschen auf der Marktbewegung.
Also sagen wir so, der Trend ist immer generell leichter zu werden. Meine Ansicht da ist, man soll leichter werden, solange man nicht an Energy Return oder Stiffness verliert. Weil letztendlich, was man optimieren möchte, ist Running Economy. Also, ne, also eigentlich so wenig Sauerstoff wie möglich sozusagen pro Kilometer, das wie verbraucht man beim Auto. Ne? Und ja, man kann einen Schuh unglaublich leicht machen, indem man zum Beispiel Stücke der Sohle rausschneidet oder einfach die Stuckheit niedriger macht. Das ist aber in meinem Anbetracht nicht unbedingt immer zielführend. Also für uns ist es immer so, dass letztendlich die Running Economy dann zählt. Deswegen, wir versuchen es leichter zu machen, weil natürlich einen leichteren Schuh am Fuß zu haben auch einen Beitrag in Running Economy gibt. Es gibt halt viele wissenschaftliche Literatur, die sagen, dass pro 100 Gramm, die man an Gewicht verliert in einem Schuh, das ist circa an 1% Verbesserung in Running Economy entspricht. Ne? Das hat aber muss für mich aber immer noch mit Cushioning und Energy Return zusammenpassen.
Ja, gerade wenn man ja den Schuh ja auch gezielt für die Marathondistanz
Genau.
vermarktet oder auch einsetzen sollte, wäre es halt schon fatal, wenn er gar keinen Komfort mitbringt. Ne? Das ist ja dann
Richtig.
wirklich, also gerade wenn man die Zielgruppe hat, ist jetzt nicht der Evo Pro, der wirklich nur für die Peak-Athleten ist, sondern wirklich ein Produkt auch ist für eine breitere Masse, die sehr ambitioniert unterwegs ist. Wie viel oder welche Rolle spielt denn eigentlich, dass die Light Traction Außensohle ein bisschen dünner ist als Continental? Ist das dann auch ein Vorteil, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier 14 mm Stack Height, die wir nutzen können, können dementsprechend noch ein bisschen mehr Light 2 Pro hineinpacken? Ist
Ein
das ein
bisschen,
Versuch?
ja, ein bisschen. Das hat auch hauptsächlich mit Gewicht zu tun. Also natürlich, ne, wenn, ich weiß nicht mehr, wir müssen nochmal nachschauen. Ich glaube, es war 1 oder 2 mm hatten wir an Conti Outsole im Pro 3. Da muss ich nochmal nachschauen, was es genau war. Hier, glaube ich, sind wir ein bisschen dünner unterwegs. Das Ziel war auch hier, wie gesagt, Gewicht zu sparen, aber auch keinen Grip zu verlieren, weil das hilft auch niemandem, wenn dann es plötzlich nass wird und dann die Athleten dann anfangen zu rutschen.
Und abschließend noch eine Frage. Wie intensiv habt ihr getestet, wie das neue Mischungsverhältnis von dem Lightstrike Pro auf dem Markt ankommt? Weil es ja ist ja wesentlich weicher geworden als noch beim Vorgänger, was natürlich das Laufgefühl verändert vom Gefühl her. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann Läufer, Läuferinnen, die ein bisschen instabil unterwegs sind, dann eventuell zu Problemen kommen können, als Beispiel.
Also wir testen ja alle Schuhe relativ ausgiebig, bevor die auf den Markt kommen. Und zwar in mindestens 3 Runden. Und es sind auch unterschiedliche Testverfahren abhängig von dem Schuh. Jetzt sagen wir, jetzt hier ein Wettbewerbsschuh, wie das jetzt der Pro 4 wäre, ist natürlich sehr stark auf Athleten ausgerichtet. Deswegen fangen wir auch die ganzen Tests mit unseren Top-Athleten an. Der Pool wird dann breiter im Verlaufe des Prozesses. Wir hatten jetzt nicht wirklich sag mal, negative Rückmeldungen von Athleten oder vom Testpool, was die Stabilität anging. Es gibt auch ganz klar unterschiedliche Vorlieben. Es gibt immer noch einige Athleten, die auch den Pro 3 immer noch gut finden. Wir sehen das jetzt auch mit dem Pro 4 oder dem Evo. Wir haben auch Top, also wirklich Elite-Athleten, die viel lieber in einem Pro 4 als in einem Evo laufen. Und letztendlich ist es für uns halt, den unterschiedlichen Athleten die Möglichkeit zu geben, einen Schuh auszuwählen, mit dem sie sich am besten fühlen. Ob es jetzt 3, 4 oder Evo ist, ist eigentlich egal. Hauptsächlich der Athlet hat die Möglichkeit, sein bestes Rennen dahin zu legen.
Ja. Was mir damals bei dem ersten Lauf direkt aufgefallen ist, dass ich da sogar die Energy Rods durchgespürt habe ein bisschen. Das war mir vorher gar nicht so bekannt. Hat sich dann aber auch gelegt, das Gefühl. Und das fand ich sehr markant zum Anfang. Über die Energy Rods haben wir noch gar nicht gesprochen. Willst du es noch mal kurz erklären? Euer Carbon-Element, würde ich sagen, das ihr in vielen Adizero-Laufschuhen natürlich auch verbaut.
Ja, also die meisten Wettbewerber haben eine Platte, die durchgehend ist. Wir haben gemerkt, dass etwas, was der Knochenstruktur des Fußes entspricht, erstens biomechanisch besser ist, das ist wie, also bei einer Platte ist es so, als würde man Klavier spielen und ne, die fünf Finger dann aneinander gebunden werden. Ja. Dadurch, dass wir fünf so haben, ne, dann können auch sozusagen besonders im Abrollen die fünf Knochen unterschiedlich und separat voneinander spielen. Was auch noch hilft, ist, dass wir an Material sparen, weil natürlich Luft zwischen den fünf Rods haben und nicht durchgehend spart man dann auch noch an Material, was dann natürlich dann auch ein Gewicht spart.
Okay, spannend. Also sozusagen sind die jetzt nicht komplett eingelassen, umfüllend oder meinst du, dass die Luft in den Rods?
Nee, die Luft im Sinne von, also nicht innerhalb der Rods, sondern einfach nur, wenn es eine durchgehende Platte wäre, dann hättest du hier noch Material zwischen den einzelnen Rods. Das Material ist weg, weil du natürlich nur diese fünf Finger hast. Und dadurch sparst du dann halt nochmal Material und dementsprechend auch Gewicht.
Ja, okay, verstehe. Jetzt habe ich doch noch direkt eine Frage. Wenn ich mir den Schuh wieder von unten anschaue, wir sehen hier die drei Energy Rods.
Ja.
Wie viel Designsprache in Sachen drei Streifen oder in Richtung Gewichtseinsparung steckt dahinter? Gibt es da hier eine Geschichte oder ist das das, was sich zufällig ergeben hat?
Und der das ist ganz klar bewusst. Also Innovation ist sowohl Technologie, ist aber auch Design. Und wir wollen auch natürlich zeigen, und wir sind auch stolz, wie unsere Technologie aussieht. Und dementsprechend möchten wir die auch zum Vorschein bringen.
Ja, okay, gut. Dachte ich mir auch immer.
Ganz bewusst.
Ich dachte, jetzt habe ich jemanden da, den ich jetzt mal fragen kann, wo ich auch eine passende Antwort bekomme.
Das hat auch eine funktionelle Begründung. Und zwar natürlich, wir haben geguckt, brauchen wir da den extra Schaum, ja oder nein, zum Beispiel, um jetzt mehr Stabilität zu haben. Wir haben es mit und ohne versucht und wir konnten es rausschneiden und dadurch haben wir auch keine Stabilität verloren. Und natürlich war es dann auch passend, dass wir dadurch auch Designelemente rausbringen konnten.
Ja. Okay. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich würde gerne noch im High-Performance-Bereich bleiben und zwar rüber zum Takumi, was in meinen Augen ein sehr schneller, aber vor allem auch spezieller Schuh ist, der natürlich auch Energy Rods besitzt, Lifestyle Pro, aber wesentlich flacher ist und natürlich auch extrem leicht, sozusagen ein Racer für die kurzen Distanzen.
Ja.
Wie würdest du denn hier die Energy Rods beschreiben? Sind die hier auch aus Carbon oder sind die Carbon
verstärkt? Die sind hier aus Glasfiber. Und zwar, wir haben zwei Sachen gemerkt. Erstens kürzere Distanz, dadurch, wie du schon angemerkt hast, ist die Starkheit ein bisschen niedriger. Der Grund ist einfach, über die kürzere Distanz sind die Muskeln nicht so viel belastet, wie auch natürlich im Marathon. Daher können wir uns ein bisschen Material sparen, ohne natürlich an Performance zu verlieren. Und da haben wir gemerkt, dass die Kombination mit Glasfiber besser als Carbon war für diese kürzere Distanz.
Und ich habe schon ein paar Bilder gesehen oder ein paar Leaks eventuell. Wird es da auch bald ein Update geben?
Sehr wahrscheinlich,
okay. Ja, ich weiß, es ist immer schwierig, darüber zu sprechen.
Aber in relativ kurzer Zeit wird es ein Update geben.
Ja, okay, sehr cool. Da würde ich sagen, gehen wir über in den Trainingsbereich, wo ich sehr gespannt bin, über den Prime X noch zu sprechen.
Ja.
Ja, wenn man den Schuh jetzt auch in die Kamera hält, hier 50 mm Stapelhöhe in der Ferse, spricht für sehr viel Material. Und ich fand es ja spannend, dass du den natürlich vor allem im Trainingsbereich einordnest. Ja. Und wie würdest du den allgemein einordnen in Sachen Zielgruppe? Für wem ist das das passende Modell? Weil ja schon sehr speziell ist.
Wir sehen das hauptsächlich bei zwei Zielgruppen. Unsere Top-Athleten, also die Elite, benutzen den öfters als Long-Run-Schuh. Den dürfen die natürlich nicht in offiziellen Wettbewerben benutzen, weil die Stärke über 40 mm ist. Wir haben auch viele Leute gesehen, die den jetzt nicht Top-Athleten sind, aber auch für Marathons benutzen. Weil natürlich sind die jetzt nicht an den Regeln vom World Athletics gebunden. Also ein Marathon ist ja auch de facto ein Long-Run, deswegen... So als ja. Use Case auch noch passend. Und dementsprechend diese zwei Haupt-Use Cases.
Ja. Und was man natürlich auch jetzt sieht, wir haben ja noch auch nicht altes Modell, ist ja das aktuelle Modell, aber schon eine Weile auf dem Markt. Wir haben ja auch noch voll Continental-Außensohle und auch den Strung Upper.
Genau.
Bringt dementsprechend auch ein bisschen mehr Gewicht noch mit. Also hier ist auch wirklich jetzt nicht der Fokus komplett wahrscheinlich auf Gewichtsreduzierung, sondern auch wirklich da, um da einen gewissen Halt und Stabilität auch zu geben, wenn man mit so einer hohen Mittelsohle unterwegs ist, oder?
Richtig, genau. Also wie gesagt, das ist jetzt noch das, also hier wird es jetzt bald auch ein Update geben in der nicht allzu fernen Zukunft. Ja. Da wirst du sehen, wenn sich auch ein paar Sachen ändern, es bleibt immer noch ein Strung Upper, weil wir besonders da gezielt noch etwas mehr Support haben wollten, wohl wissend, dass jetzt das Laufverhalten sich auf eine längere Distanz auch verändern kann und dementsprechend noch ein bisschen mehr Halt hier und da benötigt wird.
Ja, und wie seid ihr hier auf die Idee gekommen, zwei Carbon-Elemente zu verbauen? Ihr habt ja zum einen die Energy Rods oben und unterhalb dann doch eine Platte. Wie kam das so zustande? Kannst du da einen kleinen Einblick
geben? Das war so die Idee, wie wenn man so circa eine Feder baut. Ne? So zum Beispiel, du hast so, also je mehr Material, diese zwei Platten, die komprimieren de facto dieses Kissen an Schaum. Und geben dementsprechend noch mehr Energy Return zurück. Das ist ja auch, also die eine Platte ist ja auch von World Athletics Regeln limitiert. Man könnte theoretisch sozusagen verschiedenste Platten und noch einen Stack Height gehen. Es gibt irgendwann einen physischen Limit, was die Stabilität des ganzen Schuhs angeht. Aber eigentlich, je mehr Platten man hat, je mehr Foam, desto schneller wird der Schuh.
Ja, und du hast ja auch angesprochen, dass ja natürlich jetzt die Schuhe nicht offiziell erlaubt sind für die Elite im Wettkampf. Ich führe oft Diskussionen mit unter YouTube-Videos, wenn auch um so ein andere Schuhe von anderen Marken über die 40 mm hinauskommen, dass der Schuh illegal ist. Mhm. Und dieses Mal muss ich auch so argumentieren, dass der Schuh halt wirklich nur für die Elite illegal ist. Also ich glaube, habt ihr es schon erlebt, dass jemand vom normaler Hobbyläufer mit dem Prime X aus dem Wettkampf herausgenommen wurde, weil der Schuh zu hoch ist?
Wir haben das einmal mit einem Elite-Athleten gehabt.
Ach so, ja.
Deswegen, wir schreiben ja auch immer drauf, wie hoch die Stuckheit ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Prime X nimmst, den du da in der Hand hast, da steht auf der Innenseite 50 mm drauf. Ne, also sowohl die Agenten, mit denen wir arbeiten, als auch die Athleten müssten halt wissen, wo der Limit ist. Trotzdem schreiben wir das immer drauf. Es ist uns einmal passiert, dass tatsächlich ein Athlet einen Prime X in einem Lauf benutzt hat und dann dementsprechend, also er hat das Rennen gewonnen, wurde dann leider disqualifiziert.
Ja, ich wollte es jetzt nicht so erwähnen, weil ich nicht in diese Wunde nochmal rein wollte.
Passiert.
Aber wenn du es erwähnt hast, ich hatte sogar ganz lustig, ich war an den Tag sogar bei euch im Headquarter beim Event. Und wurde auch direkt gesagt, das war jetzt kein Marketing-Gag, das war einfach Nichtwissenheit des Managers oder Athleten.
Ja, leider. Ja. Ich meine, wir geben natürlich verschiedenste Schuhe allen Athleten für den verschiedensten Bedürfnisse in einer Trainingssaison. Da ist auch natürlich ein Prime X dabei. Wir hoffen, dass die von deren Coaches, von deren Agenten dementsprechend beraten werden. Wir können natürlich draufschreiben, hey, guck mal, das sind 50 Millimeter. Letztendlich ist es deren beziehungsweise deren Coaches und Agenten Aufgabe auch zu gucken, dass die Schuhe innerhalb der World Athletics Regeln sind.
Ja, glaube ich, ja. Okay, dann lass uns ganz mal in den, sagen, die Kategorie runtergehen, in den eher Trainingsbereich. Und da finde ich ganz spannend, habe ich mir den Punkt aufgeschrieben, Wie wichtig ist euch da Tradition? Weil wir dann reden wir vom Adios, vom Boston. Die nennt sich natürlich, gerade der Adios befindet sich natürlich auch im Peak-Modell weiter, vom Namen her. Heißt natürlich Pro, aber es gibt ja jetzt den klassischen Adios noch. Richtig. Und den Boston, die in den letzten Jahren ja eine extreme Entwicklung mitgemacht haben. Ja. Also es waren ja früher eure Flaggschiffe eigentlich, wenn man sagt, so auf dem im Wettkampfbereich. Und ich denke auch, es ist euch auch bekannt, über vom Boston musst du ja auch viel Kritik einstecken in den letzten Jahren. Deswegen ist so die Frage, wie schwer war so, ist so die Entwicklung da voranzubringen, wenn man sagt, man möchte die Tradition behalten, sieht aber die aktuelle Marktentwicklung, ja.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil du kennst das wahrscheinlich sehr gut. Läufer sind Gewöhnungstiere. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn du einmal dein Modell gefunden hast, dann A, davon wegzukommen oder eine Entwicklung anzunehmen, die dann zu stark ist im Vergleich zum Vorgänger. Wir hatten das, also sagen wir so, beim Boston war das auch eine bewusste Entscheidung, und zwar als wir vom 9. aufs 10. Modell umgestiegen sind. Da haben wir einfach gemerkt, mit all dem, was sich sozusagen in dem Wettbewerbbereich tut, hatte der Boston in dem Sinne so an Signifikanz, an Bedeutung verloren. Und wir mussten irgendwann mal diesen Step gehen, wo der Boston natürlich sozusagen der Zukunft anpassen musste. Ich glaube, das war eine Umgewöhnung für die meisten traditionellen Boston-Läufer. Was wir jetzt mit dem, insbesondere seit dem 12er gesehen haben und jetzt mit der 13. Version, die kommt, sind die meisten Läufer wieder sehr, sehr zufrieden.
Ja,
beim Adios auch eine ähnliche Philosophie. Das war immer unser Flagship-Modell, was so Racing anging. Und wir haben immer noch ein Adios, was so einen klassischen Flat Racer entspricht. Dem haben wir auch so beibehalten. Aber natürlich hat sich auch viel im Wettbewerbbereich getan, seit der erste Adios rauskam. Und dementsprechend mussten wir uns auch anpassen.
Ja, okay. Ja, man hat ja gemerkt, also wenn ich jetzt hier den Boss nochmal in die Kamera halte, das ist jetzt der... Der 13er.
Ja.
Auch von dem ersten radikalen Schritt zum 10er und jetzt 12 und 13 haben ja auch nochmal so einen halben radikalen Schritt bekommen, wo dann natürlich Passform nochmal überarbeitet wurde. Und da hat man ja auch gemerkt, dass Adidas Schuhe auch im Adidio-Bereich nicht mehr so schmal werden, dass sich dann gerade auch dieser Trainingsbereich ein bisschen abgrenzt, ein bisschen mehr Volumen bietet.
Ja.
Wie unterscheidet sich denn der zum Beispiel zum Adidas Pro 4? Also.
Ja. Also mal von unten anfangend, hier hast man ein bisschen mehr Conti, ein bisschen strapazierfähiger als ein Profil, weil natürlich für Trainingseinheiten gedacht wird. Dementsprechend wollten wir etwas mehr Durability von der Outsole haben. Dann, was du in der Midsole hast, ist viel mehr, du hast Lightstrike Pro im Vorderteil des Fußes, im Hinterteil des Fußes Lightstrike, was natürlich halt ein bisschen mehr so auch Strapazierfähigkeit bietet. Das hat auch natürlich mit dem Unterschied in Preispunkt zu tun. Ein Profil ist 250 Euro, Boston ist 160, nur deswegen, man könnte jetzt nicht Lightstrike Pro durchgängig durch die Midsole bieten. Die Rods sind relativ ähnlich. Was man dann hat, ist ein Upper, was auch ein bisschen strapazierfähiger ist als ein Lightlock wie ein Pro 4. Dementsprechend alles ein bisschen mehr auf Komfort, auf Trainingseinheiten ausgerichtet als ein Pro 4, der eher gedacht wird, für eine vergleichsweise kürzere Tragezeit benutzt zu werden.
Ja. Genau. Hast du denn spontan oder kommuniziert denn eine Zahl über den Pro 4, wo ihr sagt, das ist die Laufzeit, weil der Pro 3 war ja wirklich ein Dauerläufer gefühlt für so einen Carbonlaufschuh. Der ist ja auch gefühlt besser geworden. Mit jedem Kilometer hat das Lightstrike sich noch so ein bisschen besser angefühlt.
Nee, alle unsere Schuhe, jetzt mit Ausnahme von einem Evo, sind für mindestens 500, 600 Kilometer getestet. Sonst bringen wir die gar nicht auf den Markt. Nur deswegen... Unter der Distanz haben wir jetzt auch nichts Negatives bei einem Profil gesehen. Es ist einfach nur mit einem Boston wirst du wahrscheinlich bis zu 1000 Kilometer oder auch vielleicht mehr trainieren, abhängig von Nutzungspattern der einzelnen Läufer. Ein Profil sollte mehr oder weniger jetzt für die Wettbewerbe nur benutzt werden. Natürlich benutzen die viele auch für die langen Läufe. Aber vergleichsweise, wenn ich jetzt mal vielleicht ein Jahr in das Leben eines Läufers nehmen würde, würde ich sagen, dass auf einen Boston vielleicht zwei, dreimal so viele Kilometer gemacht werden wie auf einen Pro 4.
Ja, also es ist halt ein Laufschuh für Tempointervalle.
Genau.
Man kann ihn natürlich auch im Wettkampf anziehen. Das ist
Absolut.
natürlich auch so eine Thematik, was, glaube ich, allgemein auf dem Markt immer schwierig ist oder was Läufer, Läuferinnen manchmal nicht so ganz verstehen möchten oder wollen, gerade wenn man vielleicht jetzt einen Marathon in 4 Stunden läuft als Beispiel, was ja auch eine gute Zeit ist, aber dann muss es halt nicht der Pro 4 sein, sondern ist halt in Boston genau passend. Auch dafür bekommt man halt ausreichend Stabilität und
Genau.
natürlich auch Komfort, gerade wenn man jetzt nicht so dynamisch unterwegs ist. Jo, du hast jetzt den Adios noch angesprochen, habe ich natürlich auch dabei. Der hat jetzt auch komplett das Lite 2 Pro, das in der neuesten Mischung in der Mittelsohle. Das hast du gerade gesagt, 160 Euro, da kann man nicht komplett Lite 2 Pro hineinbauen. Hier haben wir komplett Lite 2 Pro, zwar nicht
Für
so
140,
hochgebaut, für
richtig.
140, ja.
Ja, du hast aber keine Carbon-Rods da
Ja.
drin.
Ja,
Genau,
genau.
deswegen ist
Ja.
das so ein bisschen der Kompromiss, ne? Was tut man an Zutaten rein,
Ja.
um einen bestimmten Preis zu erreichen?
Ja. Und das sind sozusagen ja die, was wir gerade anfangs erwähnt hatten, die traditionellen Produkte. Und ich finde gerade jetzt ist der aktuelle Adios wirklich ein sehr cooler Schuh ist für Intervalle, für Bahneinheiten. Extrem flexibel, was auch dem Markt, glaube ich, gut tut, dass nicht überall Carbonelemente verbaut sind oder sei es aus Fiberglas oder ähnlichen Materialien, sondern dass man wirklich auch hier einen sehr flexiblen Schuh im Fuß bekommt, wo der Fuß auch etwas mehr arbeiten muss. Ich war auch überrascht nach der ersten Einheit, dass man, ja, dass der
Ich laufe
Fuß nochmal
eigentlich sehr
wesentlich anders
gerne.
reagiert.
Ich laufe eigentlich sehr, sehr gerne im Adios.
Ja. Und läufst du auch entspannte Geschwindigkeit in den Schuh? Bist du sagen, krasser Vorfußläufer und okay,
Ja,
ja.
ich bin eher so ein Mittelfußläufer und ich benutze ihn ja für Intervalle, aber ab und zu habe ich einfach Lust auf einen, sag mal, relativ unkomplizierten Schuh für so einen täglichen Lauf und dann nehme ich auch ganz gerne meinen Adios mit.
Ja, das beschreibt er eigentlich ganz gut, sehr unkompliziert. Also hat mir dieses Jahr schon sehr viel Spaß gemacht. Der ist auch schon gut dreckig geworden. ganz spannend ist natürlich jetzt, wir haben vorhin über den Evo SL gesprochen, was ja jetzt so das neueste Modell ist von der Produktkategorie, was noch dazugekommen ist. Muss ich auch gleich sagen, hier haben wir auch wieder Full Lite 2 Pro, zwar der älteren Generation, für in meinen Augen einen sehr aggressiven Preis von 150 Euro.
Ja.
Du hast schon anfangs, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist es auch so ein Modell, wo ihr einfach so ein bisschen aggressiv auf den Markt geht und sagt, hey, wir können das hier in dem Pre für den Preis einen extrem variablen Schuh oder flexiblen Schuh anbieten, der viele überzeugen wird? Oder was kann man das so ein bisschen dahinter mit
Ich
sehen?
glaube, die Idee war wirklich so ein bisschen Adizero zu demokratisieren und zu sagen, wir haben gesehen, dass wir mit dem Evo 1 irgendwie eine Note getroffen haben. Das war nicht nur bei den Spitzenläufern, sondern auch ein bisschen in der Running-Welt. Und das hatte sowohl mit der Technologie zu tun, aber auch mit der Ästhetik. Und wir haben gedacht, okay, was würde passieren? Das war ein reines Experiment, wenn wir sozusagen diese Produktästhetik natürlich ein paar Preispunkte runternehmen und trotzdem dieses sowohl Gefühl von Schnelligkeit, von Fast geben, aber auch die Ästhetik. Ne, und wenn wir uns in einem mittleren Preissegment bewegen und 150 Euro ist sozusagen heute sozusagen wirklich der Kern des Everyday-Marktes,
Ja.
wie würde dann die Resonanz sein? Und die war überraschend gut.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob jetzt final endlich überall verfügbar ist, aber gefühlt ist er ja immer noch an vielen Stellen ausverkauft. Und ich habe ihn jetzt seit Dezember und habe ihn oft dabei. Es ist wirklich aktuell der Schuh, den ich mit auf Dienstreisen nehme. Es gibt doch so ein, zwei andere Modelle auf dem Markt, aber das ist wirklich einer, den packe ich sehr gern mit ein, weil der auch flexibel ist im Einsatz. Mich würde jetzt noch interessieren, wie würdest du den im Vergleich zum Boston? Weil ähnlicher Preispunkt, ich finde die auch beide vom Einsatz her sehr ähnlich. Man findet Punkte natürlich, wo der Boston in eine bessere Richtung geht, weil besser finde ich immer nicht das passende Wort, aber in eine andere Richtung geht. Und dann geht der Evo, hat dann in meinen Augen ein bisschen mehr Antrieb. Wie würdest du den vergleichen, auch im Einsatz?
Also der Boston ist viel mehr für Tempoeinheiten gedacht, dadurch, dass er halt die Energy Rods drin hat. Und natürlich ein Steifigkeitselement, was ein Evo SL nicht hat. Ein Evo SL ist für mich ein simplerer Schuh in dem Sinne. Deswegen auch sozusagen vom Einsatz, glaube ein bisschen breiter gedacht.
Wie meinst du breite, sagen
Also im
auch
Sinne
für
von, den kann ich
moderate
jetzt für mein,
Läufe
ja,
oder?
ich kann für Everyday-Läufe, längere Läufe, auch Tempoeinheiten, weil er dank GlideTrack Pro dann trotzdem noch ein relativ schneller Schuh ist. Für mich persönlich ist der Boston ein Tick schneller, durch die Carbon
Mhm.
Rods.
Okay, ja, ich war auch jetzt überrascht. Also ich mag den Rocker Shape vor allem beim Evo SL. Der trifft, also der funktioniert bei mir perfekt vom Laufstil. Bin aber jetzt auch im Boston Intervalle gelaufen, so Kilometer Wiederholungen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Boston auf dem letzten nochmal so schnell laufen kann wie mit dem Adios Pro 4, weil ja auch immer was, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. Man guckt natürlich immer nach dem schnellsten Schuh, um schnell unterwegs zu sein, aber der Boston kann jetzt halt genauso im Training. Und da war ich sehr überrascht. Und da finde ich aber auch den Boston sehr unauffällig im Laufgefühl. Ist jetzt nicht zu aggressiv
Nö,
aufgebaut.
der ist extra so gebaut worden, auch um dieses extra Komfort-Level besonders im Vorderfuß zu haben. Ne?
Ja. Okay, jetzt haben wir auch schon oft über den Pro Evo gesprochen. Nimm uns doch mal mit, wie entsteht die Idee hinter so einem extrem leichten Schuh und auch recht teuren Schuh. Wie kommt sowas zusammen? Wie viel Entwicklungszeit steckt dann dahinter? Also weil ja eigentlich jetzt nicht dieser Need grundlegend da ist, sondern es
Nee.
ist ja wirklich dann so ein extremes Flaggschiff, was man dann nochmal positioniert.
Also die Idee war beim Pro Evo 1 ein Rennauto zu bauen, so wie ein Formel 1. Und beim Formel 1 Auto tust du auch wirklich nur alles rein, was ein Formel 1 Auto braucht und auch nichts anderes. Du versuchst es so schnell wie möglich zu machen und so leicht wie möglich. Und deswegen haben wir uns gefragt, was könnten wir eigentlich bei einem Pro 3 alles wegnehmen oder anders machen, um das so schnell und leicht wie möglich zu machen? Durability, ne, und andere und Komfort alles erstmal vorweggelassen. Ne? Wenn wirklich dieser eine Schuh für einen Marathon optimiert werden muss, das heißt nicht, dass, wie gesagt, dass er nach einem Marathon auseinanderfällt,
Okay.
aber wenn es wirklich, ne, sozusagen dem Zweck dienen soll, der schnellste Schuh für diesen einen Rennen zu sein, wie wird so ein Schuh aussehen? Und da haben wir ein paar technologische Entdeckungen reingebracht, die wir sozusagen über die Monate, Jahre davor gemacht haben, die sind dann zusammengekommen und insbesondere eine Veränderung im Produktionsprozess der Mittelsohle, die de facto per Hand gemacht wird. Da haben wir diese ganzen verschiedenen Zutaten zusammengestellt und somit ist der Pro Evo 1 entstanden. Ja, das war zum Beispiel diese Änderung im Rocker Point, diese Midsole, die de facto per Hand geschliffen wird, keinen Sockliner zum Beispiel, einen extrem leichten Upper. Und wenn man das alles zusammentut, kommt halt ein Evo 1 raus. Und die Kosten dementsprechend sind halt so hoch, und wir machen wirklich kein Geld damit, weil de facto die Schuhe per Hand gemacht werden.
Ah, okay. Das wusste ich gar nicht so genau. Also ich wusste, jetzt wo du es erzählst, kriege ich zwar wieder ein paar Bilder in den Kopf von dem Entwicklungsprozess oder dem Herstellungsprozess. Aber wie kann man sich denn vom Handgemacht
Also
vorstellen?
die werden de facto geschnitten. Es gibt dieser Schaum. Also die meisten Schäume werden ja sozusagen reingegossen oder reingepresst in einer Form.
Ja.
Wenn man und dadurch wird ein Schaum steifer und hat auch mehr Densität. Also wird dementsprechend schwerer. Es gibt aber sozusagen Rohmaterialien, und das ist, was wir benutzt haben, die halt extrem leicht bleiben und aber auch den Energy Return, das Cushioning haben, das man haben möchte, wenn man die de facto in der rohen Form schneidet, statt die einfach zu komprimieren. Und
Ja.
das war eine der größeren technologischen Sprünge, die wir dann beim Evo 1 gemacht haben.
Ja, da stelle ich mir aber auch vor allem den Testprozess sehr kostintensiv vor.
Ja,
Also.
ja. Und auch sehr, sehr anders zu dem, was wir sonst so machen, weil, also natürlich war der Schuh nicht dafür gebaut, zum Beispiel 600 Kilometer zu widerstehen. Das war aber auch nicht das Ziel des Produktes. Das ist so,
Ja.
als würde ich jetzt einen Passat mit einem, was weiß ich, ja, ein Formel-1-Auto vergleichen.
Ja. Und was ist ja auch Komponenten, sag ich, der Außensohle ist ja auch der meistens auch einen großen Anteil am Gewicht ein.
Ja.
Was wollt ihr da? Habt ihr auch eine spezielle Mischung dafür entwickelt?
Also der ganze Prozess ist anders. Hier reden wir von einem Liquid Rubber. Das wird de facto wie angestrichen. Das ist ganz, ganz dünnes Gummi, was de facto an der Sohle angestrichen wird und dementsprechend sehr dünn von der Schicht bleibt und dementsprechend dann auch an Gewicht verliert.
Ja, ja. Und hast du da für den Schuh, gibt ja immer ein paar wilde Hobby-Athleten, die sich auch bereit sind, das zu zahlen, so ein, eine perfekte Pace oder... Also,
was wir sagen, ist halt, also und unter 3,30 pro Kilometer macht es eigentlich keinen Sinn, diesen Schuh zu kaufen.
Ah, okay. Ja, verstehe ich. Das ist natürlich auch sehr flott. Was ist das dann umgerechnet auf Marathon? Bist du bei 2?
Ja, 2,5, glaube ich, wahrscheinlich. Also wir sagen immer so, unter 3 macht es Sinn. Also kann man damit einen Benefit erzielen. Darüber würde ich sagen, reicht ein pro 4 völlig aus.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass du den Schuh schon mal selber gelaufen bist.
Oder? Ja, ich bin aber zu schwer dafür. Also ich habe schon mal hier am Fuß gehabt, aber sozusagen, ich bin weder leicht genug noch schnell genug, um wirklich das vom Schuh rauszuholen, was man rausholen sollte.
Okay, gut. Also sehr, sehr ein spezielles Gerät. Und wie glücklich seid ihr damit, wenn so ein Schuh dann so einen Podiumsplatz für sich holt? Oder Athlet für dich?
Extrem, ne? Ja. Also ich glaube, sagen wir es schon, am Debüt hätten wir uns nicht besser vorstellen, also das hätte man nicht in Märchen schreiben können, dass es sofort beim Debüt einen Weltrekord bricht. Ja. Und das dann auch noch wiederholt bei der zweiten Iteration, jetzt mit der gleichen Athletin in London vor ein paar Wochen. Also hätten wir uns auch nicht vorstellen können. Ja. Aber ne, dafür ist auch der Schuh gemacht worden, genau um diese Spitzenresultate zu erzielen.
Mhm. Willst du uns vielleicht allgemein noch mal einen kleinen Einblick geben in den Entwicklungsprozess? Das hast du angesprochen, das war sehr speziell oder auch Testing, besser gesagt. Mhm. Wie läuft denn das bei euch ab? Wie macht man denn so einen neuen Schuh dann noch schneller? Also als Beispiel, ich fand das sehr interessant. Ich war, wo ich ja bei euch war, auch im Testlab. Und dann hat uns Kolleginnen und Kollegen Lightstrike Pro Material gezeigt, also zwei verschiedene Schuhe, und war so die Aussage, die Schuhe sind anders geschäumt, aber man hat jetzt von außen keinen Unterschied gesehen und auch wenn man ihn so berührt hat, war jetzt nicht wirklich ein Unterschied zu erkennen, und dann war so das Feedback, aber die Athleten spüren das direkt, wenn sich da so ein Millimeter bewegt oder eine Dichte verändert.
Ja.
Wie intensiv wird denn sowas getestet oder kommt man denn irgendwann jetzt in Bereiche, wo man eigentlich gar nichts mehr wirklich testen kann, weil es ist ja eigentlich so noch Hochleistungsprodukte gefühlt, also in dem Performance-Bereich.
Es ist, glaube ich, immer ein Mix. Also sagen wir es so, der ganze Prozess fängt ja mit Jahre Vorsprung an. Also es gibt unterschiedliche Zutaten, die über Jahre entwickelt werden. Das sind jetzt, sagen wir, hauptsächlich die Schäume, die Uppers, die Stiffening-Elemente und natürlich auch die Außensohle, wenn man das jetzt grob in 4 Kategorien runterbrechen möchte. Da wird in-house bei uns sehr viel gearbeitet. Da gibt es ja einen Innovationsbereich, das sich ausschließlich damit beschäftigt, wie die, sagen wir, die nächste Ebene an Elite-Performance aussieht und dementsprechend, wie die Konzepte sich ändern müssen. Je näher es dann an Eintritt im Markt kommt, desto mehr wird das dann zusammen mit der Business Unit dann weiterentwickelt, also in dem Fall wir. Wir operieren als Business Unit in einem Horizont, das so circa, sag mal, 3, 2, 1 Jahr bis Markteintritt zu tun hat. Also alles, was da drunter hat dann mit uns direkt zu tun. Man kann es sich sozusagen als eine Art Trichter vorstellen über Zeit. Ne? Sozusagen mehrere Ingrediente, mehrere Varianten von den unterschiedlichen Zutaten werden in Konzepten zusammengebastelt, und diese Konzepte werden dann miteinander getestet und verglichen, sowohl mechanisch im Labor als auch mit Athleten. Und je weiter man dann in diesem Prozess wird, desto weniger Optionen gibt es dann irgendwann. Und am Ende entscheidet man sich dann für eine. Und das wird dann über verschiedene Testingverfahren sowohl wieder im Labor als auch mit den Athleten dann weitergetrieben. Und je mehr weiter man in diesem Prozess ist, desto mehr wird es dann gefeintuned.
Und wie hoch ist dann, gibt's noch einen gewissen Nervenkitzel, wenn ein Laufschuh auf den Markt kommt dann?
Ja, auf
wo
jeden
man
Fall.
so, ja, und dann so
Ja,
die ersten Meinungen von normalen Läuferinnen so bekommt und
ja. Also wir gucken uns immer ganz gespannt die ganzen, ich weiß nicht, Podcast-Review oder YouTube-Reviews und so weiter an. Also die sind schon sehr, sehr wichtig für uns, weil besonders im Laufbereich die Meinung von diesen unterschiedlichen Experten dann doch einen sehr starken Einfluss dann auch auf die Verkaufszahlen hat.
Das auf jeden Fall, ja. Und auch,
Ja.
gibt's
Und auch
das
im
so?
Sinne von was hätten wir besser machen können, was hätten wir anders machen
Ja, ich
können.
wollte gerade sagen, gibt es auch so eine
Ja.
Schleife zurück in die Entwicklung?
Ja,
Also, wenn
das auf
ich
jeden Fall.
im Video was erzähle, vielleicht kommt das ja auch im Adidas-Lauf schon mal an. Ja, ist ja
Ja,
spannend.
absolut. Das Einzige, und das ist immer so schade, weil, wie gesagt, das dauert dann immer ziemlich lange, so im Schnitt 2 Jahre, einen Laufschuh zu entwickeln.
Ja.
Und wenn es dann kommt und man selbst dann schon an der nächsten Iteration oder sogar an der übernächsten arbeitet, dann sagt, ja, ich weiß das, aber das kommt jetzt halt im nächsten Schuh.
Ja. Und kommen da manchmal auch so Aspekte noch mit dazu, wo man sagt, ach krass, das haben wir ja gar nicht so betrachtet im Einsatz oder so, wie das sich zusammen, weiß nicht, verhält zwischen anderen Schuhen zum Beispiel oder
Ja,
ähnliches. Ne?
auf jeden Fall. Was sich ja auch tut, ist ja, der Wettbewerb ändert sich ja auch in der Zwischenzeit. Deswegen, also man lernt sowohl von dem Feedback, was man jetzt zu dem eigenen Schuh bekommt, aber man guckt auch, was natürlich vom Wettbewerb bekommt und was Konsumenten oder andere Läufer von Schuhen von Wettbewerber halten, was positiv ist, was negativ, und das werden dann alle als Datenpunkte genommen, um dann die nächste Version der Schuhe zu entwickeln.
Ja, spannend. Wie würdest du denn aktuell so den, oder wie siehst du denn den Markt in so ein, 2 Jahren? Na gut, du weißt ja, wie er bei euch aussehen wird, aber wo denkst du, geht der Trend hin? Man merkt ja gerade viel, Mittelsohlenhöhe ist ein wichtiges Thema. Man
Ja.
sieht das ja natürlich auch im Daily-Trainer-Bereich, die werden ja auch immer höher. Geht's denn irgendwann, es muss ja irgendwann mal eine Grenze geben, oder wie siehst du es?
Also ich glaube so, also glücklicherweise ist es ja ein Markt, der sozusagen an Fahrt annimmt. Also es gibt immer mehr Leute, die laufen, und es gibt immer auch mehr Leute, die Marathons oder andere Rennen laufen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, dass meiner Meinung nach der Markt größer, breiter und auch facettenreicher werden wird. Ich glaube, Carbon-Schuhe sind jetzt da, die werden auch nicht weggehen, solange man jetzt nicht die nächste Technologie findet, um Läufer schneller zu machen. Die Leute haben auch diese hohe Sohlen entdeckt, auch für den zusätzlichen Komfort, die man dadurch bekommt. Was ich schon sehe, ist ein Trend von Läufern, die auch mehr in, sagen wir, eine niedrigere, natürlichere Richtungen wieder zurückgehen. Wie groß das sein wird, weiß ich nicht. Vor ein paar Jahren hatte man noch dieses Minimalist mit dem Five-Finger-Trend. Ich kann jetzt noch nicht sehen, ob das in dem Ausmaße wieder zurückkommen wird, aber auf jeden Fall wird sich das meiner Meinung nach ein bisschen ausbalancieren.
Ich denke ja immer, theoretisch wäre ja der nächste Schritt, noch ein neues Material zu entwickeln, was die gleichen Eigenschaften besitzt, aber mit einer geringeren Bauhöhe.
Genau,
Dass
das wäre ideal.
alle zufrieden werden, aber dann wahrscheinlich baut man es trotzdem extrem hoch, weil hat man ja noch mehr Rebound im Laufgefühl.
Ja, aber wir spielen da gerade ein bisschen so rum, wie man sozusagen diese gleiche Experience, diese gleiche Erfahrung bringt, wenn man natürlich ein paar Millimeter von der Midsole rausschneidet. Es gibt interessante Entwicklungen, wenn man sich zum Beispiel eine Aliphatic TPU anschaut, ne, was jetzt auch, glaube ich, vermehrt zum Einsatz kommen wird. Auch im Bereich Supercritical Foams. Es gibt ja TPE, PBA, so ganz verschiedene unterschiedliche Mischungen, und man sieht jetzt auch, wie diese, sagen wir, Supercritical Foams oder Top Foams dann auch mit normaleren EVAs gemischt werden, um dann auch noch ein anderes Laufgefühl zu entwickeln. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, es wird facettenreicher werden.
Ja, also kann ich unterzeichnen. Ich muss sagen, wenn ich Schuhe vergleiche, darüber schreibe, ist es gar nicht mehr so einfach, die Materialien so zu beschreiben. Früher, okay, EVA im Training, das war schon zu 90% das, was drin steckte. Und jetzt gibt es so viele Möglichkeiten, wie es kombiniert sind und macht es auch für mich da manchmal schon schwer, einzelne Schuhe zu unterscheiden in einer Marke, weil die ja schon ähnliche Eigenschaften dann besitzen. Ja. Okay, willst du uns noch einen Ausblick geben? Was darfst du schon sagen? Wir haben ja ein bisschen was angeteasert aus der Adizero-Kollektion. kommt dieses Jahr noch was Großes, Spannendes von Adidas?
Also in Adizero, wie gesagt, wird es einen neuen Primax geben. Der neue Boston ist ja schon vorgelauncht worden. Das werden sozusagen die größeren Neuigkeiten sein. Ende des Jahres würde ich mal gucken, was im Everyday-Running-Bereich passiert.
Okay.
So ja. auf der Supernova-Seite.
Ja.
Und dann Anfang nächstes Jahres wird es eine Revolution auf einer anderen Seite unseres Portfolios geben.
Auf der anderen Seite, das müsste dann, okay, Richtung Boost, würde ich jetzt
vielleicht,
einfach, vielleicht. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, cool. Ja, dann würde ich nochmal mit der letzten Frage abschließen. Was ist denn eigentlich dein Lieblingslaufschuh? Hast du noch ein Modell, was vielleicht so ein bisschen so undercover unterwegs ist auf dem Markt und vielleicht dein, so dein Herzlaufschuh ist? Oder gibt es so, vielleicht sogar ein Modell, wo du sagst, den hättest du gern wieder in der Produktlinie?
Also ich laufe ganz gerne mit einem Supernova Prima. Und zwar der Prima ist sozusagen ein bisschen die höhere Stack-Variante von einem Rise. Weil, wie gesagt, ich so mit 80 Kilo dann schon ein bisschen auf der schweren Seite unterwegs bin. Und das ist so ein Schuh, ich laufe sehr gerne im Wald oder einfach auf den Feldern hier. Und das ist ein Schuh, wo ich einfach vergesse, dass ich gerade am Laufen bin. Ne, das ist halt so, ich bin dann einfach in meinen Gedanken versunken und der ist so komfortabel, der ist so weich, aber gibt mir auch so viel zurück, dass ich einfach mich ins Laufen verlieren kann. Und das ist also für mich das schönste Gefühl.
Das klingt gut. Aber hast du noch so ein Modell, was früher mal gab, was du gerne wieder hättest? Eigentlich dürftest du das ja wieder einführen, oder? Hast du nicht
genau, ich dürfte das wieder Position? Einführen, wenn ich da wäre, sondern nee, also ich würde sagen, im Moment
okay.
Ich bin mit meiner aktuellen Produktlinie ziemlich zufrieden.
Okay, das klingt gut. Da würde ich noch den Wunsch äußern, wir hätten gern den Terrex Speed wieder, aber bevor dieses Redesign stattgefunden hat, in Verbindung mit dem Gravity Speed Ultra, war so ein flacher mit Boost-Mix-Sohle, Kontinental-Außensohle, bisschen flacher. Ja. Falls der mal wieder produziert werden sollte, oder wenn ich überlege, ich habe Kapazitäten, macht das gerne.
Dann halte ich das vor Augen.
Sehr schön. Super. Patrick, ich danke dir für die spannenden Einblicke. Hat sogar mir noch ein bisschen weiteren Input gebracht über die Adizero-Kollektion. Sehr spannend. Ja.
Vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Dann danke ich dir und wünsche noch vor allem einen sehr schönen Tag und dann auch ein wunderbares Wochenende. Und
danke.
Hoffentlich mit einem entspannten Läufchen.
Ja, danke. Dir auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.